Herzlich willkommen beim Mut zur Ehrlichkeit mit Vincent Bergmann. Dem Podcast für alle, die sich trauen, praktische Philosophie zu wagen und alles zu hinterfragen, um damit persönlich, psychologisch und politisch arbeiten zu können. Bevor wir direkt in die Geschichte für unser heutiges Thema starten, habe ich noch zwei kurze Anmerkungen zu machen. Leider hat sich unser erster Gastauftritt aus organisatorischen Gründen doch noch um eine Woche verschoben, aber in der nächsten Folge sollte ich hier nicht mehr alleine auf der Couch sitzen. Zweitens, in Anknüpfung an die letzte Folge zu meinem Verständnis von praktischer Philosophie. Daran knüpft auch unser heutiges Thema direkt an. Die Begriffsklärung ist wichtig und wesentlich, doch bildet nur eine Seite meiner philosophischen Arbeit. Denn viele große Fragen übersteigen unseren Verstand. Womit ich mich jüngst noch einmal eingehend beschäftigt habe, auf die Anregung eines Hörers hin, mich einmal der Arbeit von Ian McGilchrist anzunehmen, welcher unser Gehirn in zwei Hemisphären teilt. Die eine, welche für den Logos, und die andere, welche für den Mythos zuständig ist. Also das bewusste, logische, sprachliche, analytische Denken auf der einen Seite, welches die Welt kategorisieren möchte, was eine wichtige Funktion darstellt für unser Überleben und unseren Alltag, und auf der anderen Seite das unbewusste, nichtsprachliche Denken, welches vielmehr in Bildern und Symbolik arbeitet oder auf noch unfassbaren Wegen. Und diese beiden Seiten sind gleichermaßen Mittel und Gegenstand, zumindest mal meiner Philosophie. Denn auch die Begriffsklärung betreibe ich nicht, um mich von den Begriffen einschränken zu lassen, sondern ganz im Gegenteil, um mich durch die Klarheit über die Grenzen unserer Sprache und Logik zu öffnen für alles, was darüber hinausgeht. Zum Beispiel die tiefen Botschaften der Religionen oder spirituellen Traditionen. Vor einiger Zeit wurde mal eine Philosophievorlesung, welche ich besucht habe, mit den Worten eröffnet: Der Erleuchtete bräuchte keine Philosophie. Und seitdem habe ich einige Male schon darüber nachgedacht und kann dem nur bedingt zustimmen. Denn was wir auch immer genau unter Erleuchtung verstehen, wenn ich im Moment ankomme und das Leben praktisch meistere, dann bleiben wenig Fragen übrig, über welche ich mir den Kopf zerbrechen muss. Soweit stimmt das wohl. Auf der anderen Seite sehe ich gerade meine praktische Philosophie als sehr hilfreiches Mittel, um genau dahin zu gelangen. Und das kann auf direktem Wege geschehen oder parallel, am besten aber, wenn sich die verschiedenen Wege hin zum Moment und zum praktischen Leben und zum wahren Leben, worum es heute gehen soll, beeinflussen, beflügeln, gegenseitig unterstützen. Auf jeden Fall widerspricht sich das praktische Leben oder auch die spirituelle Praxis, zum Beispiel der Meditation, überhaupt nicht mit dem verstandesmäßigen Nachdenken und Ergründen zu denselben Zielen. Das sehen wir beispielsweise daran, wie der Stoizismus und der Buddhismus zu sehr ähnlichen Ergebnissen und Einsichten gelangen. Also auf der einen Seite eine sehr logische Tradition, die über das sprachliche Nachdenken dahin gelangt, und auf der anderen Seite, zumindest in vielen buddhistischen Variationen, gerade die Abkehr vom Denken und das Ziel von No Mind, also Achtsamkeit, Bewusstheit oder Bewusstsein ohne Denken und Verstand. Auf welchen Wegen auch immer, heute soll es genau darum gehen. Denn für mich zählt allein das praktische Leben. Das heißt, der Moment, das Erleben, das Gefühl, das wahre Leben. Und damit meine ich nicht, das einzig wahre Leben gefunden zu haben. Das bleibt wohl jedem und jeder selbst überlassen. Wohl aber das lebendigste und intensivste. Und das erfüllt mich als emotionalen Menschen mehr als alles andere. Und um zu verdeutlichen, was ich unter dem wahren Leben verstehe, ein Begriff, den ich vor vielen Jahren in der Beschäftigung mit mir selbst, ich glaube im Tagebuchschreiben, entwickelt habe, gehen wir nun in unsere heutige Einführungsgeschichte. Wir befinden uns vor ziemlich genau 2 Jahren im Sommer 2022, als ich meinen Cousin am Bodensee besuchte und wir gemeinsam nach Überlingen in die Sauna gegangen sind. Es war ein heißer Sommernachmittag und nach dem ersten Saunagang konnten wir uns noch im offenen Wasser des Bodensees abkühlen. Nach dem zweiten hatte es sich bereits zugezogen und es begann zu wehen und zu nieseln. Irgendwann wurde sogar der Zugang zum See gesperrt, weil sich ein Gewitter am Horizont anbahnte. Bald waren schon die ersten Blitze zu sehen und der erste Donner hallte über die Seeoberfläche. Durch den Panoramablick des Saunafensters konnte man eine mit bunten Lichtern geschmückte Fähre auf den Wellen tanzen sehen. Und nach dem dritten Gang brauchten wir bloß vor die Tür zu treten, um uns von Wind und Regen abkühlen zu lassen. Und in diesem Moment geschah es, dass ich mich so lebendig wie lange nicht mehr gefühlt habe. Und um diesen Eindruck deutlich zu machen, hier die Worte aus meinem damaligen Tagebucheintrag. Blitz und Donner, Hitze und Kälte, Lichter in der Ferne, Freunde in der Nähe. Der Moment, das wahre Leben, Erfüllung. Es reicht. Ich könnte sterben und es wäre in Ordnung. Vergangenheit und Zukunft spielen keine Rolle. Vorstellungen und Pläne nicht. Zweifel, Sorgen, das gute Leben, Konzepte, Gedanken. Ich lebe. Das ist alles. Alles, was zählt. Sinn und Bedeutung im Gefühl. Ich will nicht mehr. Keine Ängste, keine Wünsche, kein Klammern an den Moment, sondern bloßes Sein, Erleben, Genießen. Entspannung. Das wahre Leben löst alle theoretischen Fragen praktisch auf, alle Ängste in Wohlgefallen, alle Wünsche in Erfüllung. Loslassen, Bewegung, Wikinger, meine Ahnen in mir, bis zu den Dinosauriern, authentische Freude, das tiefste Lebensgefühl. Und nun noch ein weiterer Tagebucheintrag von 2016. Aus schwierigeren Zeiten meines Lebens, wo ich allerdings ähnliche Momente erlebt habe, die mich doch öfter aus dem Alltag gerissen haben, wenn ich unverhofft im Moment angekommen bin. Da stehe ich wieder, im Dunkel, orientierungslos. Wind durchweht mir den Sinn. Zitternde Äste, wiegende Baumkronen, wilde Tannen, große Wolken, vereinzelt ein Stern. Am Himmel hinten zieht das vollkommene Dunkel auf, und Vollkommenheit ist Schönheit. Ich will es nicht hinter mir haben, weder hinter mir als Rückendeckung, noch hinter mir gelassen. Ich will es gegen mich, ich will die Angst, denn anders kann ich keinen Mut gebären, keine Sterne finden. So sage ich zu mir, ja, es ist gefährlich, ja, du wirst leiden, aber du wirst leben wie kein anderer. Intensiv, wahrhaftig, bejahend, ganz. Und hier zeigt sich wieder, wie zumindest für mich Wetterphänomene wie vor allem das Gewitter in seiner stärksten Form es schaffen, direkt das Gefühl anzusprechen und am Verstand vorbei letztendlich auch wieder in Einsichten und Gedanken zu enden, doch vor allem erst einmal im Erleben und im Begreifen auf einer viel tieferen Ebene. Als wenn ich mich zu Hause verbarrikadiere und versuche nachzudenken, bis ich im Moment angekommen bin. Und nun noch ein vorläufiger Auszug aus dem zweiten Band meines Buches, wo es um Psychologie und Leben geht, aus dem Kapitel, welches betitelt ist wie unsere heutige Episode, nämlich Das wahre Leben. Ich will nicht bloß zufrieden sein. Es soll nicht bloß in Ordnung sein, sondern gut. Oder sogar großartig. Ich will mein Leben nicht ertragen, sondern genießen und lieben. Was habe ich sonst davon? Ich will das Beste, das Größte, das Schönste, wie auch immer das für mich aussehen mag. Ich will die ganze Intensität und Lebendigkeit erfahren. Keine Gewöhnlichkeit, keine Mittelmäßigkeit, kein so lala oder naja, sondern ganz oder gar nicht. Ich will keine seichten Winde, sondern Stürme und diese nicht bloß aushalten, sondern mit ihnen tanzen lernen und darin aufgehen. Ich will keinen sicheren Hafen, sondern mit dem Schiff auf hoher See und Sicherheit in Unsicherheit finden, inmitten der Unwetter, statt vermeintlich sicher an der Küste zu stehen und das Schiff meines Lebens an mir vorbeirauschen zu sehen, alles zu verpassen, indem ich lediglich existiere, nicht aber lebe. Ich will mein Leben ernst nehmen, meinen Wunsch zu leben, meine Liebe zum Leben, meine Sehnsüchte und Leidenschaften, was ich wirklich will, und ich will dafür alles auf mich nehmen und annehmen, die Leichtigkeit des Lebens ebenso wie seine Schwere. Und als letzten vorgelesenen Beitrag in noch bildhafter Sprache ein Zitat von Friedrich Nietzsche. Das Geheimnis, um die größte Fruchtbarkeit und den größten Genuss vom Dasein einzuernten, heißt gefährlich leben. Baut eure Städte an den Vesuv. Schickt eure Schiffe in unerforschte Meere. Lebt im Kriege mit euresgleichen und mit euch selber. Seid Räuber und Eroberer, solange ihr nicht Herrscher und Besitzer sein könnt, ihr Erkennenden. Die Zeit geht bald vorbei, wo es euch genug sein durfte, gleich scheuen Hirschen in den Wäldern versteckt zu leben. Endlich wird die Erkenntnis die Hand nach dem ausstrecken, was ihr gebührt. Sie wird herrschen und besitzen wollen und ihr mit ihr. Zitat Ende. Hier wieder einmal in martialischer Sprache ausgedrückt, was allem Anschein nach eigentlich einen Erkenntnisprozess beschreibt, aber wie ich finde, auch gut getroffen, was ich schon lange und oft erlebt habe und gerne in Sprache gefasst, nämlich die Lebendigkeit, die in der Herausforderung liegt, sei es durch die Naturgewalt, andere Menschen oder tiefe Gefühle. In meinen eigenen Notizen habe ich dazu noch gefunden: We were made for challenge, difficulty, adventure and purpose. Man was made for more than a life of comfortable mediocrity. Search for that fire inside. The minute mankind's existence was guaranteed, the problem shifted from survival to meaning. Now we kill ourselves like no other animal would ever think of. It was hard to win the battle for survival, but it is 10 times harder to win the battle for meaning. Hierin drückt sich die Idee aus, dass wir nicht für Gewöhnlichkeit gemacht sind. Und dass die Komfortzone sich angenehm anfühlen mag, doch letztendlich unseren Tod bringt. Auf die Idee, dass wir Sinn suchen, wenn wir nicht mehr ums Überleben kämpfen müssen, werde ich nochmal in einer eigenständigen Folge zum Thema Sinn ausführlich eingehen. Weiter aus meinen eigenen Notizen. Das Leben ist der Kampf, niemals aufzugeben. Das ist mein Anspruch. Only victory or death. Es gibt nur Sieg oder den Tod. Wenn ich im Versuch sterbe, war nichts umsonst, denn ich war dabei. Das mag für einige vielleicht extrem klingen, doch mich hat das sowohl durch sehr schwierige, schwere und dunkle Zeiten gerettet. Ich hatte jahrelang ein riesiges Plakat mit dem Ausspruch Only Victory or Death über meinem Bett hängen. Nicht nur, um aus dem Negativen auf eine neutrale Ebene zu kommen, sondern auch im Sinne der positiven Psychologie, also von einem neutralen Standard und dieser schon angerissenen Gewöhnlichkeit hin zu einem großartigen Leben, zu großen Gefühlen, Extravaganz oder was auch immer wir anstreben. Und das muss ja gar nicht von außen großartig aussehen oder einen Riesenunterschied zu dem Leben der anderen machen, sondern es geht um unser eigenes persönliches Gefühlsleben. Und da führt zumindest für mich kein Weg daran vorbei, den höchsten Anspruch anzulegen. Denn was ist das Überleben wert, wenn ich kein gutes Leben habe? All die großen Gefühle, Lust, Liebe, Sinn, das ist es wert. Das wiegt jede Angst und jedes Leid auf. Das wahre Leben. So habe ich einst formuliert. Und diesen Faden werde ich wiederum in späteren Folgen noch aufnehmen, wenn wir uns mit der Angst vor dem Tod beschäftigen und auch dem finsteren Tal und dem Thema niemals aufgeben. Wenn ich sage, der Ernst des Lebens heißt uns tanzen, spielen, singen, ist das keine bloße Verdrängung all des Leidens, all der Bürden unserer Existenz? Müssen wir nicht still und bitter bleiben, um das Leben ernst zu nehmen? Ist aller Spaß nicht bloß eine Ablenkung, eine Flucht? Ganz im Gegenteil. Wozu erhalten wir uns denn am Leben? Wozu mühen wir uns ab? Wozu arbeiten wir und nehmen all die Übel auf uns? Weil es das wert ist, weil das Leben schön sein kann, wenn wir es nur genießen, wenn wir es ernst genug nehmen, es zu genießen. Das wirft eine spannende Frage auf, welche mir schon oft untergekommen ist, weil sie doch viele Menschen beschäftigt, welche ich mir selbst auch schon oft und immer mal wieder über die letzten Jahre gestellt habe und noch zu keinem abschließenden Urteil gekommen bin, allerdings einige Ideen gefunden habe, die ich an dieser Stelle vorstellen möchte. Die Frage lautet: Braucht der Tag die Nacht? Braucht das Glück das Leid? Das Leben den Tod? Die Schönheit den Schmerz, der Frieden den Krieg. Und viele Menschen antworten darauf mit Ja. Doch warum? Eine Idee wäre, weil wir ein Gegen brauchen. Würde sich alles fügen, hätten wir nichts mehr zu tun. Doch warum sollten wir etwas tun müssen? Weil die Alternative das Nichts wäre. Wir aber wollen. Wir wollen. Etwas wollen. Die Leere ist sinnlos und Stillstand ist tot. Das war jetzt eher poetisch ausgedrückt, deshalb noch einmal Schritt für Schritt in philosophischer Manier. Erst einmal, gibt es das eine ohne das andere? Da muss die Antwort klarerweise lauten, natürlich. Wir würden zwar kein Begriffspaar haben und keine Konzeption oder Vorstellung vom Gegenteil, doch es gibt keinen Grund für die Annahme einer Abhängigkeit der Existenz. Wenn hoch im Norden im Sommer die Sonne nie wirklich untergeht oder im Winter nie wirklich auf, dann gibt es lange Tage auch ohne Nacht und lange Nächte auch ohne Tag. Wenn es also das eine ohne das andere gibt, fragen wir weiter, könnten wir das eine ohne das andere genießen? Und hier müssen wir noch einmal unterteilen. Könnten wir das eine genießen, ohne das andere je erlebt zu haben? Das ist offensichtlich auch der Fall. Zum Beispiel haben nicht alle Menschen Krieg erlebt und genießen doch den Frieden. Im anderen Fall könnten wir das eine genießen, ohne überhaupt vom anderen zu wissen. Und auch das scheint der Fall zu sein. Als Kinder zum Beispiel wussten wir nichts von all den Bürden unserer Existenz und genossen doch das Leben in vollen Zügen. Zum Teil sogar gerade durch unser Unwissen. Es gelingt unabhängig, also fragen wir noch weiter, um der Sache auf den Grund zu gehen. Ist die Freude über eine Sache größer, wenn wir dafür arbeiten mussten? Also beflügelt eine Sache ihr Gegenteil? Der Schmerz die Freude, der Krieg den Frieden oder die Nacht den Tag? Auch hier gilt allerdings nicht immer. Im kapitalistischen System zum Beispiel wollen die meisten lieber im Lotto gewinnen, als für Geld arbeiten zu müssen. Doch nachhaltige Erfüllung geht im Gegensatz zu kurzfristiger Lustbefriedigung in der Regel, vielleicht auch immer, mit Arbeit einher. Und jetzt stellt sich die Frage, ist das Zufall oder liegt die Erfüllung zum Teil in der Arbeit selbst? Weil es uns erfüllt, uns auf dem Weg hin zu einem angestrebten Ziel zu erleben, weil Schmerz in der Folge Freude verursacht, weil wir uns doppelt freuen können über die Sache selbst und unsere Leistung, unseren Erfolg, oder weil wir ein Gegen brauchen, um überhaupt etwas wollen und tun zu können, um uns verorten und positionieren zu können, uns zu behaupten und durchzusetzen, um uns als selbstwirksam zu erleben, um wachsen zu können, um herausgefordert zu werden, um wiederum wachsen zu können oder für den Nervenkitzel? Das sind alles für mich noch offene Fragen, über die ihr gerne mal selbst nachdenken könnt. Doch es geht noch weiter. Ist all das evolutionär erklärbar? Zum Beispiel dadurch, dass wir etwas tun wollen müssen, um voranzukommen. Und desto weiter kommen, je größer die Freude an schwierigen Dingen ist. Das würde ja auf den ersten Blick zumindest mal Sinn ergeben. Auf der anderen Seite erleben wir auch die Seite unserer Natur, nach welcher wir kurzfristige Befriedigung langfristigen vorziehen, was wiederum evolutionär oder evolutionstheoretisch damit erklärt wird, dass damals immer alles ungewiss war, weshalb wir zum Beispiel zu Süßigkeiten greifen, um die schnelle Kalorienzufuhr zu sichern, auch wenn das heutzutage gar nicht mehr nötig ist und zu den Zivilisationskrankheiten führt, also und sogar zum Nachteil gereicht. Ein Blick in die Forschung zeigt, dass je mehr Schmerz es braucht, desto größer die Freude sein kann. Denn wenn er vorüber ist, lässt Schmerz uns tatsächlich Freude empfinden. Neurologisch. Nicht logisch. Nicht, weil wir kein Verständnis von Freude ohne ihr Gegenteil hätten. Oder weil wir erst zu schätzen wissen, was wir haben, wenn wir wissen, wie es ohne ist. Hier sehen wir wieder einmal die zwei Hemisphären. Also das logische Denken, mit welchem wir hier die Sache rationalisieren könnten und das, was da wohl tatsächlich körperlich vor sich geht. Und zwar automatisch. Durch die Ausschüttung des Botenstoffs Dopamin. Mittlerweile ja auch in aller Munde, allerdings auch viel missverstanden, soweit mein Kenntnisstand reicht. Dopamin ist nämlich keine Belohnungsleistung. Und der Begriff Glückshormon ist ohnehin umstritten. Soweit wir wissen, soll Dopamin uns bloß motivieren. Und deshalb wird Anstrengung belohnt. Nicht durch das Ergebnis, sondern die Anstrengung selbst. Problem ist, dass wir auch unseren Körper austricksen können. Und das in der Regel nicht mal absichtlich tun, sondern unbewusst, indem wir uns selbst Belohnungen verschaffen, ohne uns dafür angestrengt oder irgendetwas dafür getan zu haben. Das nennt man dann Instant Gratification, also direkte Belohnung. Zum Beispiel in der Selbstbefriedigung oder zumindest mal im Konsum von Pornografie. Social Media ist ein weiteres klassisches Beispiel, das Doomscrolling, in welchem wir uns am Handy verlieren, weil wir ein Video ums nächste bei der Stange gehalten werden durch diese kurzfristige Befriedigung, welche natürlich nicht lange hält, sondern uns im Gegenteil hinterher in ein Tief fallen lässt. Fast Food wäre auch noch ein Beispiel, selbst wenn wir für das Essen arbeiten würden, indem wir es zum Beispiel selbst kochen, liegt das Fast ja nicht nur in der Herstellung, sondern auch in der Schnelligkeit der Geschmacksbefriedigung, welche uns aber wiederum nicht lange satt hält. Wir leben also einen Erfolg, doch haben nichts dafür getan und auch keine nachhaltige Befriedigung erreicht. Was dazu führt, dass unser Mindeststandard, unser Level steigt und wir immer größerer Freuden bedürfen und immer schwieriger zu motivieren sind. Und das ist tatsächlich ein Problem unserer Zeit, was schon viel diskutiert wird. Pleasure experienced without prior requirement for pursuit is terrible for us. If you want to have repeated wins, the celebration has to be less than the pursuit, slightly less dopaminergic. Also übersetzt eigentlich, was ich eben schon sagte, Freude als Belohnung sollte verdient werden und am besten noch geringer ausfallen, als die Anstrengung es wert gewesen wäre, damit wir weiter motiviert bleiben. Darin liegt allerdings schon das Problem von Dopamin, denn es ist natürlich hilfreich und sogar notwendig für uns, um produktiv zu sein. Andererseits ist es niemals genug und das führt uns in die sogenannte hedonistische Tretmühle. Dazu werde ich irgendwann auch nochmal eine eigenständige Episode machen. Den Gegenpart dazu sei hier nur kurz angerissen, bildet der Botenstoff Serotonin, welcher nicht durch Schuften und Schaffen, sondern vielmehr durch Verzichten und Ankommen ausgeschüttet wird, wo wir ein Genug statt mehr finden. Das ist ein sehr spannendes Thema, weil damit auch die Glücksausrichtung der klassisch westlichen und klassisch östlichen Lebensphilosophie in Verbindung gebracht wird. Aber dazu, wie gesagt, an anderer Stelle mehr, vielleicht auch mit Gastexpertise zum Thema Hormone, Neurotransmitter und Botenstoffe allgemein. Eine verwandte Frage, die mich in der Auseinandersetzung mit dem wahren Leben in meiner ganz persönlichen Entwicklung immer wieder und schon lange beschäftigt, ist die Frage, Will ich große Gefühle oder Gelassenheit? Drama oder Sicherheit? Möchte ich den Kampfschrei des Kriegers auf dem Schlachtfeld oder die Ruhe des Mönches in der Meditation? Möchte ich den Verzicht, die Reinheit und Disziplin oder einfach machen, alles mitnehmen und den Rausch genießen? Möchte ich Bescheidenheit oder das wahre Leben? Oder muss das wahre Leben gar nicht in so großen Gefühlen leben? Beziehungsweise gibt es nicht auch große Gefühle in der Entspannung? Liegt das wahre Leben in Extravaganz oder vielleicht auch in Bescheidenheit? Muss ich Rockstar sein oder kann ich Asket werden? Warum nicht das einfache Leben der Hobbits? Ist mir das zu wenig und wäre das wiederum pathologisch? Also krankhaft. Was ich auf jeden Fall verabscheue, ist das Mittelmaß, den Durchschnitt, die Normalität und Zufriedenheit, Bekömmlichkeit, Leichtverdaulichkeit, Wohltemperiertheit. Gut reicht nicht, denn es muss großartig sein. Dazu waren für mich zwei Szenen aus unterschiedlichen Filmen prägend. Auf der einen Seite das Ende von Amadeus, also der Verfilmung von Mozarts Leben, wo sein Gegenspieler Salieri, der die ganze Geschichte erzählt, am Ende den Kontrast aufmacht zwischen der Mittelmäßigkeit, welcher er sich selbst assistiert, und dem Pfleger, welcher ihn im Rollstuhl durchs Altenheim schiebt, und überhaupt fast allen anderen Menschen, im Gegensatz zum Genie Mozart. Und in dieser Eindrücklichkeit in Kombination mit der großartigen Musik dazu habe ich diesen Anspruch in mir gefunden, dieses Feuer, diesen Wunsch und diesen Willen nach Großartigkeit. Eine Entgegnung dazu beziehungsweise ein Gegenentwurf und auch das Infragestellen genau solcher Ambitionen ist mir wiederum in dem ebenfalls großartigen Film The Green Knight begegnet. Der handelt von einem sehr ambitionierten Ritter, welcher auszieht, um Ehre zu erlangen. Und seine Geliebte konfrontiert ihn, bevor er aufbricht, genau mit diesem Begriffspaar, welches ich schon Jahre zuvor für mich gefunden hatte, nämlich zwischen gut und großartig. Und als er sagt, er werde ausziehen, um Großartigkeit zu erlangen, sagt sie, warum Großartigkeit reicht Güte nicht aus. Nicht so gut übersetzt im Englischen, Why greatness is goodness not enough? Und das kann natürlich die Güte im Umgang mit anderen sein, aber auch einfach das gute, einfache Leben mit ihr zum Beispiel, statt dass er in die Welt zieht, um Größe zu finden. Das finde ich einen spannenden Kontrast und auch für mich selbst eine nach wie vor offene Frage. Ich meine, dass sich auch eine Verbindung finden lässt, wie schon angerissen, also Größe im Kleinen, das wahre Leben in Bescheidenheit. Aber zumindest für meinen Charakter und meine Persönlichkeit sind da nach wie vor auch diese Pole im Konflikt, weil sie doch in einem starken Kontrast zueinander stehen. Was aber auf jeden Fall dazwischen liegt, sind Gefühle, ganz allgemein. Wenn wir Gefühle zulassen, wenn wir im Moment ankommen, im Körper und wirklich fühlen, erreichen wir immer Tiefe und Authentizität, sprich wir finden uns selbst im Einklang mit uns, auch wenn da Trauer oder Wut liegen mag. Wir finden uns mit uns in der Welt in Verbindung und darin liegt auf jeden Fall die Essenz dessen, was ich das wahre Leben nenne. Denn was ist ein Leben ohne Gefühle? Meines Erachtens gibt es gar keinen Wert in der Welt ohne Gefühl. Da reden wir zwar oft drüber, das ist meines Erachtens auch eines der größten Missverständnisse unserer gesamten moralischen Tradition, dass wir meinen, es gäbe Werte an sich, gut und schlecht und böse in der Welt, statt die Relativität anzuerkennen, dass es immer nur gut und schlecht für jemanden oder etwas gibt und etwas auch wieder nur als Urteil von jemandem. Die Grundlage jeglicher Werte liegt meines Erachtens im Gefühl, also in Freude und Schmerz oder angenehm und unangenehm oder Liebe und was auch immer da als Gegenpart angesehen wird, Angst oder Hass, was auch immer. Auf jeden Fall einmal, um hier praktisch zu bleiben, was bringt es, irgendetwas zu verstehen? Was bringt uns irgendein Wissen der Welt? Was könnten wir jemals damit anfangen, wenn wir nicht wissen, was wir damit anfangen wollen? Und wie sollen wir wissen, was wir wollen, wenn wir kein Gefühl zu den Dingen haben, aus dem erst die Bewertung entspringt, dass wir dieses wollen und jenes nicht, dass uns das gefällt und jenes nicht, dass wir dorthin wollen und hier weg? Also schließen wir, womit ich eingangs gestartet bin. Praktische Philosophie bedeutet die praktische Auseinandersetzung mit unserem praktischen Leben im Dienste unseres praktischen Lebens. Also es geht die ganze Zeit um die Praxis. Und nicht nur Praxis im Sinne von Praktiken, also was wir tun, sondern die praktische Erfahrung, das Erleben, den Moment. Das Einzige, was wir jemals erleben, ist ja der Moment. Vergangenheit und Zukunft sind Konstrukte. Wir können erinnern oder uns vorstellen, doch leben tun wir immer nur im gegenwärtigen Moment. Und wenn wir den nicht bewusst genießen oder nutzen, verpassen wir ihn und in Aneinanderreihung damit unser gesamtes Leben. Das kann dann weder gut noch wahr sein. Und damit lade ich dich ein, das ist das Practical Tool für heute. Finde dein wahres Leben. Sei ehrlich, sei mutig, nimm dein Leben ernst und finde für dich heraus, wie großartig es sein muss. Ob du dich bloß nicht traust, beim Gewitter vor die Tür zu treten, aber eigentlich darin aufgehen würdest. Oder ob du tatsächlich lieber die seichten Winde hast und darin Größe, Tiefe und Gefühle findest. Das war heute eine Zusammenstellung aus vielen noch unbeantworteten, offenen, angerissenen Fragen, Anekdoten, Eindrücken und Ideen, die ich unter dem Begriff des wahren Lebens hier einmal einsprechen und rausgeben wollte. Ich hoffe, die eine oder der andere kann sich davon inspirieren lassen. Und wie immer gilt, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, folgt mir auf den Plattformen. Kommentiert und liked und erzählt das gerne weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.